In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einer Wahlveranstaltung angeschossen worden. Ein Streifschuss hat sie so getroffen. Und nur Minuten, wenn nicht Sekunden nach dem Angriff, haben die ersten Verschwörungstheorien zu dem Anschlag wie Pilz aus dem Boden geschossen. Wir fragen uns heute, wie kreiert man eine richtig gute Verschwörungstheorie und wie überzeugt man möglichst viele Menschen, ihr zu glauben? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, den Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Mein Name ist Joël Weil und ich rede heute mit dem Sozialwissenschaftler und Erforscher von Verschwörungstheorien, Marco Kovic. Hallo Marco.
Salut Joël.
Du sag mal, welche Verschwörungstheorien trenden gerade um den Anschlag auf den Donald Trump? Was sind das so Top-Shots? Ich lese mal ein Wortspiel jetzt, es tut mir leid.
Ein ganzer Haufen, es schlägt einem, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Das übergeordnete Narrativ, so die übergeordnete Geschichte erzählstrang ist, das stimmt etwas nicht mit dem Anschlag. Die einen sagen, das hat Donald Trump selber inszeniert. Das ist doch alles ein Spiel von ihm, um sich da im Wahlkampf ein paar Bonuspunkte und Mitleidspunkte reinzuholen, damit er da die Wahl gewinnt. Und die andere Seite sagt, nein, das hat Joe Biden eingefädelt, um seine erste Wahl zu beseitigen, damit er die Wahl, die er jetzt eigentlich fast verloren hätte, gemäß Umfragen, doch noch reissen kann.
Also so quasi die eine Version wäre, Donald Trump hat das selber gemacht, um sich noch als Held und Überlebende zu inszenieren. Und das andere ist das Narrativ von den bösen Gegner, die ihn hat auf die Seite räumen.
Diese zwei Geschichten widersprechen sich diametral. Beides kann nicht stimmen. Aber es gibt zwei Lager online, aber auch offline, wo das mit Inbrunst, mit Leidenschaft vertreten, wo sich schon völlig reinbissen haben in diese Erzählstränge und wo sich fast ein bisschen verabschiedet haben auch von der Realität.
Ach, die Menschen online.
Ja, das sind aber nicht nur die online, das sind wir alle, glaube ich. Über das reden wir vielleicht noch. Wer ist anfällig für diese Geschichte?
Und wie wir darüber reden. Aber sag mal, die beiden Geschichten, die gerade so den Umlauf machen, findest du, sind das gute Verschwörungstheorien?
Ich glaube, die Verschwörungstheorien werden die neuen Evergreens, die neuen Dauerbrenner. Das wird JFK-Verschwörungstheorie, die wir jetzt 60 Jahre lang hatten, ablösen. Warum? Ich finde das unglaublich gute Geschichte. Es ist spannend. Es greift etwas auf, wo es alle umtreibt. Es ist etwas, wo die Welt erschüttert hat. Es liefert klare Antworten auf ein Ereignis, wo wir noch nicht alles darüber wissen. Es ist einfach etwas, wo uns packt.
Ist es denn das, was eine gute Verschwörungstheorie ausmacht? Oder anders gefragt, Marco, was ist das Rezept für eine richtig gute Verschwörungstheorie?
Man hat ja amigs so das Klischee, ja, Verschwörungstheorie ist dann gut, wenn sie möglichst viele Details hat und alles erklärt und alles aufgeht. Das stimmt überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Verschwörungstheorie ist dann gut, wenn sie Emotionen weckt. Wenn sie uns hässig macht, wenn sie uns Angst macht, wenn sie Panik macht, wenn sie etwas bewegt in uns. Dann kommt das an, dann tun wir es verbeissen drin und dann können wir es verlieren der Welt. Das ist das A und das O von Verschwörungstheorien. Gute Geschichten, emotionale Geschichten.
Also man muss gar nicht alles erzählen. Also man kann einfach so einen Ball anstoßen und muss sich dann nicht mal eine ganze Geschichte mit allen Details, wie das Autorinnen und Autoren eigentlich sonst machen würden.
Ganz genau. Wenn man jetzt auch die Trump-Verschwörungstheorie, die Attentats-Verschwörungstheorie anschaut, die sind ja recht lächerlich, wenn man sich ein, zwei Folgefragen stellt. Wenn man zum Beispiel sagt, es gibt Leute, die sagen, ja, die Schüsse, die tönen nicht so wie normale Gewehre tönen. Darum ist es inszeniert. Mhm. Und da muss man sich einfach fragen, gut, jetzt haben wir eine grosse Verschwörung, wo Hunderte von Leuten beteiligt sind, aber die sind gleichzeitig so kompetent, um das durchführen, aber dann auch so inkompetent, dass sie den falschen Ton wählen für die Fake-Schüsse. Mhm. Das ist nicht sehr plausibel. Also es geht nicht auf. Das ist lachhaft eigentlich. Aber die Geschichte an sich, die ist spannend.
Aber das finde ich jetzt sehr erstaunlich, was du sagst, weil ich hätte jetzt das Gefühl, wenn ich eine Theorie in Umlauf bringen müsste. Die sind ja da, die Verschwörungstheorien, um uns Antworten geben auf Ereignisse, auf die wir vielleicht keine haben oder irgendwie so uns aus unserer Ratlosigkeit zu befreien. Und ich wäre mir jetzt sicher gewesen, dass eine gute Verschwörungstheorie braucht Details und muss man erklären können. Und Also es erstaunt mich jetzt sehr, dass du gesagt hast, dass es genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist.
Man kann natürlich Details finden und suchen und sagen, ja, jetzt haben wir die Fotos gehabt, die Fotografie von Trump, das ist zu gut, das muss inszeniert sein und da ist ein Schatten und etwas stimmt nicht mit den Blutspritzer. Es gibt dann schon die Leute, die sich so vertiefen. Das sind aber alles relativ banale Details am Schluss, wo man mit zwei, drei Fragen sieht, das macht keinen Sinn, das geht nicht auf. Das ist, was soll ich sagen, ein Missverständnis über Verschwörungstheorien. Ja, sie liefern uns Antworten, aber die Antworten sind für unseren Bauch, nicht für unseren Kopf.
Was macht denn Verschwörungstheorien so glaubwürdig, wenn es für den Bauch ist und nicht für den Kopf, wie du sagst?
Ein ganz wichtiger Faktor, den man weiss, psychologisch, ist nicht nur das Gefühl, ich weiss, was passiert ist, sondern das Gefühl, ich selber kontrolliere mein Leben. Ich bin am Steuer. Ich lasse mir nichts erzählen von irgendwelchen Leuten. Ich weiss, die wollen mich da verarschen. Ich will schauen. Ich bin mein eigener Chef quasi. Und das Gefühl ist sehr, sehr stark. Man sagt dem, das ist so ein existenzielles Motiv. Das Zweite, was wir auch jetzt ganz aktuell sehr stark sehen, das Gefühl von Community, von Gemeinschaft. Verschwörungstheorien passieren nicht im stillen Kämmerlein für mich selber, es passiert mit anderen zusammen. Es ist fast ein Ritual, das man gemeinsam durchführt. Also man hat Leute, die das Gleiche sehen, die die Welt gleich einschätzen, mit dem gleichen moralischen Kompass. Man hat also gleich gesehen und man kämpft zusammen für die gute Sache.
Und das könnte vielleicht schon fast ein bisschen eine Antwort sein auf meine nächste Frage, weil die grossen und bekannten Verschwörungstheorien, oder vielleicht haben das ja auch alle gemeinsam, richtet sich ja eigentlich immer so gegen die Mächtigen, gegen Decision Makers. Gehört das zum System?
Gut gegen Böse, David gegen Goliath, wir da unten gegen die da oben. Das ist ein zentrales Motiv, eine zentrale Geschichte oder ein Teil von dieser Geschichte bei Verschwörungstheorien. Es geht immer um böse Macht, die im Hintergrund etwas durchführt. Und wir sind auf der Seite der Leute, die das bekämpfen wollen. Das ist unglaublich ein starkes, ein motivierendes Motiv.
Also so quasi, wir sind die kleinen Krieger für die Wahrheit.
Wer will das nicht sein? Das wollen wir doch alle sein. Wir sind alle ein Rädchen im System und wir alle haben doch irgendwie das Gefühl, etwas stimmt mit diesem System nicht.
Wenn wir über die Glaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien reden, dann müssen wir ja auch zwangsläufig über die Menschen reden, die Verschwörungstheorien glauben. Marco, hat das mit Intelligenz zu tun, ob man an einer Verschwörungstheorie Glauben schenkt oder nicht?
Das ist ganz ein schwieriges, fatales Vorurteil, würde ich sagen. Menschen, die so Sachen glauben, sind ein bisschen blöd, sind irrational, sind ein bisschen Spinner. Das stimmt nicht. Das stimmt auch empirisch nicht. Man weiss das aus der Forschung. Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen ist etwas, wo wir alle dafür anfällig sind. Besonders in Krisensituationen. Wenn sehr viel Schlimmes passiert, sei es ein Attentat, sei es eine Pandemie, sei es ein Krieg, dann sind wir alle angewiesen auf Halt, auf einen Rettungsring, wo es in dem Chaos das Gefühl gibt, ich weiss, was läuft.
Und wenn du sagst, dass es keine Frage von Intelligenz ist, dann möchte ich wissen, ob es da vielleicht eine kulturelle Komponente gibt. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt vor allem mit Donald Trump und wir schauen auf Amerika, so ganz viele grosse Verschwörungstheorien kommen zum Beispiel aus Amerika. Oder man hat zumindest das Gefühl aus dem englischsprachigen Raum. Gibt es da kulturelle Komponenten, die uns anfälliger machen oder vielleicht nicht?
Der amerikanische Historiker Richard Hofstetter hat 1965 ein ganz einflussreiches Buch geschrieben mit dem Titel «The Paranoid Style in American Politics». In diesem Buch hat er genau das Argument gemacht. In den USA hat er gefunden, ticken wir ein bisschen anders. Nicht biologisch oder so, sondern unsere Art, Politik zu machen, ist inhärent paranoid. Vielleicht auch aus der Entstehungsgeschichte der USA. Das war ja ein Revolutionskrieg gegen eine Monarchie. Und seither, so sein Argument, ist der Duktus um in der amerikanischen Politik. Man will irgendwie etwas gegen die bösen Mächte im Hintergrund machen. Da gibt es also tatsächlich Argumente, dass im anglosächsischen Raum die, soll man sagen, die Affinität für Verschwörungserzählungen ein bisschen prominenter ist.
Also das heisst jetzt im Zusammenhang mit dem Attentat vom Wochenende, ist das eigentlich gerade ein gefundenes Fressen für Amerikanerinnen und Amerikaner? Also stelle ich mir das richtig vor, die stehen mit offenen Armen dort, das riesige Volk, und sagt, come on, give me the Verschwörungstheorie.
Vielleicht nicht gerade mit offenen Armen, aber von der Art und Weise, wie man Politik macht in den USA, ist das etwas, wo ein sehr fruchtbarer Boden ist, so ein Ereignis. Es ist auf eine Art ein Jackpot für die Art von Erklärungen, wo aber Wirtschaftler werden von Leuten, die das sehr gut machen, die es professionell machen mittlerweile.
Sind Verschwörungstheorien per se falsch?
Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind sie nicht. Verschwörungstheorien können natürlich wahr sein. Das ist aber nicht der springende Punkt. Das ist eben das Lustige. Es geht um die Frage, wie tun wir Sachen begründen. Wenn ich jetzt sage, das Trump-Attentat ist von Trump inszeniert gewesen, dann kann das vielleicht stimmen. Wenn ich aber das begründe mit, das ist inszeniert gewesen, weil sein Ohr ist nicht so blutig gewesen, wie ich glaube, dass es hätte so blutig sein, dann ist das keine gute, vernünftige Begründung. Dann habe ich zufälligerweise das Richtige geglaubt, aber wie ich es erklärt habe, ist falsch gewesen. Das ist der springende Punkt. Warum glauben wir etwas? Haben wir gute Gründe, um etwas zu glauben?
Es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, Verschwörungstheorien sind immer falsch, weil ich möchte gerne von dir wissen, wenn dann so eine Verschwörungstheorie falsch ist, oder vielleicht wissen wir es auch gar nicht, aber unter welchen Umständen lassen sich Verschwörungstheoretiker vom Gegenteil überzeugen? Geht das überhaupt?
Ich bin optimistisch und ich glaube, dass das geht. Menschen sind zugänglich für Argumente, für Gegenargumente. Das Problem ist natürlich, das wissen wir klassisch psychologisch, wenn man eine Überzeugung sich angeeignet hat, nicht über Argumente, sondern über Emotionen, dann ist es schwierig, die Überzeugung mit Argumenten ins Wanken zu bringen. Da muss man vielleicht auch mit Emotionen arbeiten oder breiter gesagt mit positiven, alternativen, weltanschaulichen Angeboten. Nicht nur sagen, dass was du glaubst, ist falsch, sondern zum Beispiel die Leute bekräftigen. Schau, ich bin deiner Meinung, es passiert sehr viel Scheiß auf der Welt. Wir werden alle verarscht. Wir müssen aber im Detail dann gleich kritisch sein, auch uns gegenüber.
Ach, da müssen wir ja schon richtige Manipulationskünstlerinnen sein, um dem Stand halten.
Oder, wenn man es euphemistisch ausdrückt, wir müssen alle mit offenen Karten spielen und nicht so tun, ich weiss, was die Wahrheit ist. Ich glaube, was ich glaube, das sind meine Gründe dafür.
Weißt du, ich finde es interessant, Marco, weil so wie du über Verschwörungstheoretiker redest, weckt das in mir fast schon ein bisschen die Erinnerung oder ein gleiches Gefühl wie religiösen Menschen gegenüber. Gibt es da einen Zusammenhang oder fantasiere ich jetzt?
Es gibt lustigerweise auch Forschung genau zu der Frage, Religiosität und Verschwörungsaffinität, hängen das zusammen? Dort hat sich dann gezeigt, ja, es gibt eine Korrelation, stärker religiöse Menschen sind anfälliger für Verschwörungstheorien, aber gleichzeitig sieht man, dass Menschen, die überhaupt nicht religiös sind, keine Religion haben, dann auch mindestens gleich stark anfällig sind für Verschwörungsdenken. Offenbar ist das nicht so ein Mekano, der jetzt ausschlaggebend ist.
Interessant. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass wenn man religiös ist und ganz fest zum Beispiel an Gott glaubt, dass man weniger anfällig ist, wie man im übermenschlichen dann irgendwie den Halt und die Antworten findet, wo man sucht.
Das kommt wahrscheinlich auch auf die genaue Religionsgemeinschaft davon. Wir sehen zum Beispiel in den USA gibt es Menschen in der evangelikalen Ecke, die sehr politisiert sind, wo dann auch sehr viel Politik gemacht wird, zum Beispiel in den Mega-Churches, bei den Sermons, die sie haben. Da vermischen sich die Komponenten vielleicht.
Und jetzt du als Experte von Verschwörungstheorien, in Bezug auf das Attentat auf den Donald Trump, was hat das für einen Einfluss auf die Wählerschaft, auf die Menschen, wenn jetzt so etwas passiert ist?
Die Bilder, die wir gesehen haben von Donald Trump, wie er seine Faust aufstreckt und quasi dem Mordanschlag trotzt, ist ein Bild, das absolut in die Geschichte wird eingehen. Das war ein Moment, wo, egal was man von Trump haltet, wo einfach von der Symbolik, von der Gestik heroisch ist. Das wird, glaube ich, sehr viele Menschen beeindrucken. Das hat auch mich beeindruckt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation reagieren würde. Das wird ihm, glaube ich, durchaus Sympathie einbringen.
Ich möchte ehrlich sein, Marco, ich habe die Verschwörungstheorien, die beiden zum Anschlag von Donald Trump ja gesehen und gelesen. Und ehrlich gesagt, ich finde nicht, dass das so unmöglich tönt. Also ich habe jetzt auch noch gefunden, das könnte jetzt nicht nur ein guter Hollywood-Film sein, sondern vielleicht ist Politik wirklich so.
Da würde ich dir recht geben. Politik kann so sein. Wir wissen aus der Geschichte, Politik ist oft so. Es gibt Verschwörungen, es gibt Machenschaften mit viel Blut in der Konsequenz. Das ist nicht auszuschliessen. Das Einzige, was ich dann in so einem Moment sage, wo es alle dann emotional auffühlt, tun wir ein bisschen abbremsen. Tun wir uns einfach ein bisschen zurücknehmen, bevor dass wir zum Beispiel gerade alles liken und sharen, bevor dass wir es reinstürzen, bevor dass wir das Commitment machen zu so Erklärungen. Einfach durchschnaufen, ein paar Stunden, ein paar Tage und dann nochmal, wenn es nicht mehr ganz so auffühlend ist, ganz so emotional ist, ganz so unmittelbar ist, nochmal darüber nachdenken.
Ich glaube, das ist vielleicht die grösste Schwäche von uns Menschen im Internet. Einfach schnell reinhalten und nicht sofort klicken.
Wir sind nicht fürs Internet gemacht, psychologisch. Das überfordert uns alle. Die permanente Reizüberflutung ist nicht etwas, was wir können. Am Sonntagmorgen bin ich aufgestanden. Das Erste, was ich gemacht habe, natürlich auf Twitter gehen, auf X gehen. Dann die Flut an Posts. Und dann habe ich zuerst gedacht, das ist ein Witz, ein Meme. Da habe ich von Barack Obama etwas gesehen. Dann habe ich gedacht, jetzt ist es ernst. Dann sieht man Bilder, dann sieht man Videos. Es ist wirklich etwas, das einem schlägt.
Und während du auf X und Social Media am Umscrollen warst, hast du eine Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit dem Attentat vermisst? Also hat jetzt dein Verschwörungstheorie überflutete Hirn eine Idee, was man da jetzt noch für eine Geschichte reinschmeissen könnte, und sie ist einfach nicht gekommen?
Was natürlich noch fehlt, ist, das Ganze hat gar nie stattgefunden und es sind nur Bildmanipulationen gewesen. Das kommt, glaube ich, noch.
Ah, gut.
Also alles nur Fake im Fernsehen und CGI, also Special Effects, nur eine grosse Fernsehserie, kann man sagen.
Und wann kommt das?
Das wird wahrscheinlich ein paar Wochen gehen. Bei 9-11 ist es ähnlich gewesen. Am Anfang hat es sehr schnell Verschwörungstheorien gegeben nach dem Terroranschlag vom 11. September. Und dann, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, sind sie quasi ausgeartet. Und bis heute gibt es Leute, die sagen, es hat gar nie Flugzeuge gegeben, die in den Twin Towers eingeschlagen haben. Das sind alles Special Effects im Fernsehen.
Also der, was zuerst findet von uns beiden im Internet, Marco, schickt zum anderen. Sag schnell, du als Forscher von Verschwörungstheorien, hat man da eine Lieblingsverschwörungstheorie?
Ich selber muss sagen, habe eine grosse, grosse Schwäche für UFO-Verschwörungstheorien. Mhm. Fliegende Untertassen mit Außerirdischen, die entweder schon crashed sind bei uns auf der Erde, auf dem Planet, und die US-Regierung tut das verheimlichen, oder sie sind rum, tun das beobachten, und ab und zu gibt es Videos und Bilder, wo irgendetwas zeigen, irgendeinen Fleck oder so, und dann, ja, das könnte ein UFO sein. Das finde ich ungemein spannend.
Ist das so ein bisschen das schwarze T-Shirt unter den Verschwörungstheorien, so der Klassiker?
Das ist für viele Leute auch in meiner Generation, die zum Beispiel mit den X-Files aufgewachsen sind, einfach etwas, das zum Standardrepertoire auch von der Popkultur gehört. Das bringt man nicht weg. Das bleibt, glaube ich.
Ich danke dir vielmals, Marco, für deine Zeit.
Gerne.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein breites Podcast-Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei war und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.